Der US-Konzern Apple, der liefert bald nicht nur ein neues Handymodell, ebenso will das Unternehmen immer stärker künstliche Intelligenz in seine Produkte integrieren. Doch ist Apple gegenüber der Konkurrenz wie Google und Microsoft in Sachen KI nicht schon längst im Hintertreffen? Und was sind eigentlich die Folgen dieser Entwicklung für uns Nutzerinnen und Nutzer und was wir Handynutzer sonst noch wissen müssen über unser Lieblingsspielzeug, die Smartphones? Dazu spreche ich heute mit dem Wirtschaftsjournalisten und Tech-Experten Tobias Bolzan. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hi Tobias.
Hallo Tim.
Schön, dass du da bist hier im Podcast-Studio. Wir reden heute über iPhones und was Apple in Sachen Handys gut und vielleicht auch weniger gut macht oder kann. Sag mal, bist du denn schon seit Jahren eher ein treuer Apple-Handy-Nutzer als Tech-Reporter oder hast du ganz viele Handys, die du testest? Hast du auch Androids in der Hosentasche? Wie handhabst du das denn?
Ja, ich bin Apple-Nutzer, allerdings nicht nur. Meistens, wie du schon vermutest, trage ich eigentlich zwei Geräte mit mir rum. Das bedingt natürlich auch meinen Job. Heute zum Beispiel habe ich das iPhone 16 Pro im Hosensack und dann auch das Pixel 9 Pro von Google. Ja, nur so kann ich jeweils eigentlich die Funktionalitäten von diesen beiden Lager, also von iOS und von Android, auch im Alltag testen und auch direkt miteinander vergleichen.
Und jetzt mal ganz ehrlich, bist du jetzt Apple-Superfan oder spürst du so etwas wie Hassliebe und ärgerst dich vielleicht auch manchmal, dass du nicht schon längst und viel früher in die Android-Welt eingestiegen bist und das Apple-Handy weglegst und sagst, das andere funktioniert doch viel besser?
Also als Superfan würde ich mich definitiv nicht bezeichnen. Beide Seiten bringen natürlich Vor- und Nachteile mit sich. Was mir persönlich am iPhone gefällt, ist das Design und die Liebe zum Detail, wo der Hersteller auch bei seinen Geräten immer an den Tag legt. Ja, und im Gegensatz zu vielen anderen Tech-Riesen legt Apple auch tatsächlich Wert auf den Datenschutz und
ist
Privatsphäre.
So?
Ja, das ist wirklich so.
Oder ist das nur so dahergeredet?
Nein, das ist wirklich so. Das hat schon sehr hohe Priorität. Was mir aber gar nicht gefällt, ist natürlich, die Geräte sind meist sehr viel teurer als die vom Android-Lager und sie bieten auch weniger Funktionen als zum Teil eben günstigere Alternativen.
Wenn wir schon beim Vergleich sind, man kann doch schon sagen, die Vorteile jetzt ganz nüchtern gesagt sind schon, dass die ein gutes, ja, ist ein Geschmackssache, gutes Design schon haben, hohen Wiederverkaufswert, aber wie du schon sagst, sie sind eher teuer. Jetzt habe ich gelesen, die haben nicht so einfach eine Möglichkeit, dass man den Speicherplatz erweitert, hohe Reparaturkosten und man ist so an dieses Apple-Ökosystem immer gebunden. Das ist schon ein Nachteil, oder?
Ja, das kannst du natürlich schon so sagen. Gewisse Leute würden es sicher auch als Vorteil bezeichnen. Und ja, gerade die Reparaturkosten, die du angesprochen hast, die sind bei vielen Smartphones mittlerweile leider exorbitant teuer. Es sind halt eigentlich geschlossene Miniatursysteme, wenn du so willst. Und wenn dort etwas gröbers kaputt ist, dann musst du schnell mit zwei Drittel von den ganzen Anschaffungskosten rechnen für eine Reparatur. Das ist bei Apple so, das ist bei Google so. Besonders teuer sind vor allem dann Geräte, die irgendwie noch faltbare Displays haben oder so.
Mm-hmm. Über neue iPhones und was da noch auf uns zukommt, da reden wir gleich noch im Detail drüber. Jetzt möchte ich vorher aber mit dir über Apple Intelligence sprechen. Davon lese und höre ich immer öfter. Was ist das genau, Apple Intelligence?
Also vorgestellt hat Apple Intelligence im Sommer an der Entwicklerkonferenz WWDC. Das ist nicht eigentlich eine App, sondern eine systemweite Integration von künstlicher Intelligenz in alle möglichen Apple-Geräte. Also iPhone, iPad, Mac. Und laut dem Hersteller soll es dann verändern, wie wir mit diesen Gadgets umgehen und mich als Nutzerinnen und Nutzer im Kern eigentlich verstehen. Es soll ein persönlicher Assistent werden, wo man diverse Aufgaben kann abnehmen kann.
Also die KI greift in alle Systeme ein sozusagen, nicht nur aufs Handy, sondern auf alle Apple-Produkte, oder?
Genau, ja. Und ein Teil davon läuft lokal dann auf dem Gerät selber, ein anderer Teil läuft auf speziell gesicherte Server. Und eben die Apple-KI soll dann E-Mails schöner formulieren können, für die wichtigsten Informationen aus ellenlangen Gruppenchats können zusammenfassen, Ordnung im Dschungel von all deinen Benachrichtigungen bringen, Fotos verschönern, eigene Bildchen oder Emojis kreieren und auch Siri, also der eigentlich bisher sehr grotte, schlechte Geräteassistent, soll mit dieser Apple-KI endlich schlauer werden.
Jetzt mal ehrlich, das war jetzt viel Marketing. Funktioniert das auch? Also das ist natürlich, das klingt ja erstmal sehr vielversprechend, aber wird das so funktionieren?
Ja, du musst dir das so vorstellen. Andere KI-Modelle haben zwar ein unglaublich grosses allgemeines Wissen, wo sie, ja, die sind mit einer Menge von Daten trainiert worden. Und Apple KI, die hat eben zu dem Wissen auch noch ein tiefgehendes Verständnis von deinen persönlichen Daten. Auf die Frage quasi, ja, wann muss ich los, um meine Mutter abholen, kann da zum Beispiel ChatGPT, also der Chatbot von OpenAI, keine Antwort liefern. Apple aber schon. Denn Apple KI weiss, wer deine Mutter ist, hat gesehen, dass sie dir per Mail geschrieben hat, dass sie am 11.07 am Bahnhof ankommt. Und KI weiss dann auch, wo das du bist und kann entsprechend die Frage beantworten. Und besonderen Wert legt Apple da dabei auf den Schutz der Nutzerdaten. Ja, damit die Verknüpfung von diesem riesen Datenpool funktioniert, gibt es einen neuen sogenannten semantischen Index. Das ist quasi das Rückgrat von dieser KI. Und der Index, der ist direkt auf dem Gerät gespeichert, an dem sicheren Ort, wo auch deine Passwörter abgeleitet sind.
Also das klingt ja erstmal faszinierend, was da alles möglich ist. Andererseits ist auch so ein bisschen scary, wie ich da durchleuchtet werde und ob ich überhaupt meinem Handy das alles anvertrauen möchte und da einen elektronischen Assistenten habe. Aber hast du das mal ausprobiert? Kann man das schon testen oder sind das Dinge, die man schon erleben kann?
Ja, ich hatte ganz früh mal eine Demo gehabt, während der WWDC, also eben der Entwicklerkonferenz, als ich im Juni vor Ort war. Dort hat man noch nicht wahnsinnig viel gesehen, muss man ehrlich gesagt sagen. Seit ein paar Wochen ist iOS 18.1, also das Betriebssystem vom iPhone, aber als öffentliche Testversion verfügbar und man kann gewisse Funktionen zumindest von Apple Intelligence schon mal ausprobieren.
Und wie ist denn deine Meinung? Also ich habe das ja noch nicht probiert. Für mich wirkt das ja erstmal so ein bisschen spannend und scary. Und für dich?
Ja, ein bisschen ähnlich, vor allem aber spannend. Noch fehlen aber extrem viele Funktionen, die Apple auch bei der Ankündigung versprochen hat. Was ich persönlich am nützlichsten gefunden habe, ist, dass Benachrichtigungen also eben gebündelt werden. Das heisst eben, wenn jemand mir 3 Nachrichten schreibt in kürzester Zeit hintereinander, so wie das sehr viele Leute machen heutzutage, dann kommst du direkt eine Zusammenfassung über mit den wichtigsten Punkten, die in diesen 3 Nachrichten zusammensteht.
Das kann man dem Gegenüber dann sagen. Du hast mir 6 E-Mails geschrieben und meine KI hat es in einen Satz zusammengefasst. Fass dich demnächst mal kürzer.
Genau, als Fazit kann man vielleicht sagen, im Moment ist es vor allem eine spannende Vorschau, ja, aber sicher noch nicht das revolutionäre Produkt, das Apple versprochen
hat. Und wann kann ich das nutzen? Du sagst, du hast so Testversionen schon probiert. Jetzt mit iOS 18 habe ich mir kürzlich auf mein iPhone gespielt. Kann man das jetzt auch nutzen schon oder kommt das später?
Dort ist es noch nicht drin. All die Apple Intelligence Funktionen, die kommen dann mit iOS 18.1. Das sollte noch diesen Monat, also im Oktober, erscheinen, voraussichtlich am 28. Und dort drin sind dann eben die ersten Funktionen von Apple Intelligence vorhanden. Vorausgesetzt, man ist am richtigen Ort und hat das richtige Gerät. Es braucht nämlich mindestens ein iPhone 15 Pro oder ein Mac oder ein Tablet mit M1-Chip. Und in der EU wird Apple KI zum Start nicht auf iPhones laufen.
Wir sind ja nicht in der EU.
Genau. In der Schweiz kann man es nutzen, allerdings nur auf Englisch. Deutsch wird dann irgendwann 2025 nachgereicht, sagt Apple. Ja, du siehst, es ist eigentlich eine ziemlich träge Sache.
Und das kostet ja wahrscheinlich dann nichts, weil alles ja kostenlos ist, was neu kommt und ich meine Daten aufgeben muss. Oder muss ich da noch ein paar Franken oder Dollar abdrücken, damit ich diese neue Technologie dann irgendwie dazu buchen kann?
Nein, also momentan sicher noch nicht. Und bezüglich Daten ist es auch so, dass Apple sagt, eben, sie sammelt keine Daten, aber sie nutzen die Daten, um die besser zu verstehen. Also halt nicht so, wie es andere machen. Aber ich gehe schon davon aus, dass ein Teil von diesen Funktionen künftig nicht mehr werden, kostenlos sein und halt dann auch irgendwie hinter einer Abo-Schranke verschwinden. Das wird aber wahrscheinlich nicht innerhalb der nächsten Monate passieren.
Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
Du bist ja Tech-Redaktor sozusagen, kennst dich schon seit Jahren aus mit diesen Geräten und verfolgst, was die Anbieter da machen. Ist das, was jetzt Apple da mit der Intelligence macht, besser oder schlechter im Verhältnis auch zu anderen und was in KI sonst so geboten wird?
Ja, Apple tritt da sicher in einen bereits sehr stark umkämpften Markt ein mit zahlreichen Player. So zum Beispiel auch Google mit Gemini, schon eine Plattform, wo tief ins Ökosystem integriert ist. Ähnlich wie Apple setzt auch Google bei der KI auf eine Kombination von lokaler Verarbeitung und Cloud Computing. Ich glaube, die meisten Nutzerinnen und Nutzer sind vielleicht auch noch gar nicht bereit für die KI-Phones oder wissen gar nicht, was soll mir da überhaupt im Alltag bringen? Ich glaube, das wissen zum Teil auch Hersteller noch nicht so richtig, was dort wirklich alle Funktionen werden sein. Etwas, was ich mir vorstellen kann, wo die Masse zumindest ein bisschen begeistern kann, bei der Apple Intelligence Tool, bei der Apple Intelligence Werkzeugkiste, ist, mich auch so eigene Emojis kreieren, die man nachher verschicken kann. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber das sind immer so Sachen, wo halt irgendwie...
Das macht man gerne.
Ja, das macht man gerne. Also eben, du kannst zum Beispiel sagen, hey, ich will eine Schildkröte mit einem Cowboy-Hut. Und da hat bis jetzt noch niemand anders im Angebot.
Ja, und nochmal zurück zu meiner Frage. Google, Microsoft, die sind ja auch sehr stark. Und ChatGPT hast du auch schon erwähnt in Sachen KI. Sind die jetzt Apple voraus mit ihren Tools?
Schwierige Frage. Ich glaube, es gibt natürlich da im KI-Markt mehrere Platzhirsche. Eben Nvidia ist führend bei den Chips, OpenAI führend mit ChatGPT, mit der ganzen Textverarbeitung, Microsoft führend im Business-Segment, Google ganz vorne als Suchmaschine. Apple hat allerdings wirklich halt auch einen Vorteil mit den iPhones und Macs und iPads, dass sie einfach einen gigantischen Pool an Geräten haben, wo die KI dann direkt auch drauf laufen kann, wo sie ja auch selber kontrollieren, oder? Da ist ein entscheidender Faktor. Und ja, sie haben auch extrem viel Geld eigentlich in die Entwicklung geschickt. Über die letzten Jahre haben Wissen eingekauft. Letztes Jahr waren es 30 Startups gewesen aus dem AI-Bereich. Und aktuell sind bei Apple über 400 Jobs ausgeschrieben im AI-Sektor.
Du drückst dich jetzt sehr diplomatisch aus. Also man kann aber doch schon sagen, dass Apple den KI-Trend ein bisschen verschlafen hat, oder?
Ja und nein.
Diplomat.
ich erkläre kurz. Ja. Apple ist sicher sehr spät auf den ganzen Marketingzug aufgesprungen.
Also doch verschlafen.
Bis vor 2 Jahren hat eigentlich der Hersteller nur selten von künstlicher Intelligenz geredet, oder wir erinnern uns. Das war das Jahr, gewesen, wo die erste Version von ChatGPT rausgekommen ist und für einen riesen Hype gesorgt hat. Apple hat aber nicht erst seit diesem Jahr KI in seinem Produkt. Bisher haben sie es eigentlich meistens einfach halt anders genannt. Wenn Apple von KI-Funktionen geredet hat, dann sind meistens verwandte Begriffe gefallen, eben wie Machine Learning oder so etwas. Und solche Technologie, die steckt heute schon in deinem iPhone, in deiner Apple Watch und in anderen Geräten drin, oder?
Fair enough, ja.
Eine Vision für die KI-Zukunft hat Apple aber allerdings auch schon 1987 gehabt. Dort haben sie ein Werbevideo gezeigt, wo so einen Knowledge Navigator vorgestellt hat. Das ist damals eigentlich eine noch nicht existierende Technologie gewesen, die jetzt vergleichbar ist mit Apple Intelligence. Mhm.
So, ich jetzt als normaler Mensch, der das jetzt nicht jeden Tag testet wie du und einfach als Nutzer in seinem Handy hat und wer auch sonst wie ich so KI-Tools nutzt, der nutzt natürlich viel ChatGPT von OpenAI. Das gilt ja wie so Goldstandard derzeit in Sachen consumer-basiertes KI-Nutzungstool. Jetzt auf Apple bezogen, ist denn Siri am Ende schlauer als das, was ChatGPT mir liefert?
Ja, es sind natürlich zwei völlig unterschiedliche Tools, wenn du so willst. Oder? Mit Apple KI kannst du zum Beispiel keinen Text aus dem Nichts generieren. Du kannst nur selber geschriebene Text verbessern. Darum, klar, eben wenn es um Text geht, hat ChatGPT klar die Nase vorne. Aber auch dort darf sich OpenAI, also die Macher von ChatGPT, nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. Es gibt mittlerweile starke Konkurrenz mit anderen Modellen, die sehr, sehr gut sind. Llama von Meta, Opus und Sonnet von Claude AI und auch Gemini von Google, wo sehr ein grosses Kontextfenster hat. Das heisst, man kann unglaublich viele Daten aufs Mal eigentlich verarbeiten. Aber zu deiner Frage, ich würde sagen, Siri ist wahrscheinlich nicht schlauer, aber wohl für die meisten dann nützlicher als ChatGPT. Eben weil es direkt ins System integriert ist, weil es wahrscheinlich ein sehr niederschwelliger Zugang ist zu diesen neuen Technologien und neuen Funktionen. Eben bei ChatGPT brauchst du ein Abo und musst irgendwie separat dafür zahlen. Und wahrscheinlich viele haben das noch nicht ausprobiert. Meine Mami wird wahrscheinlich dann Apple Intelligence nutzen und ChatGPT ist für sie irgendwie ein Buch mit 7 Siegel.
Weil sie das direkt schon im Handy drin hat.
Genau.
Und ist es dann vielleicht auch der, wo sich der Erfolg zeigt? Also welcher Anbieter besser ist, wer schnellere und bessere Antworten gibt oder wer mir die E-Mails besser zusammenfügt?
Das kommt natürlich ganz auf den Anwendungsbereich drauf an, oder? Also bei den meisten wird sicher die Zuverlässigkeit der Antworten ganz oben stehen. Weitere Faktoren sind sicher auch Datenschutz, Transparenz und eben Bedienungsoberfläche. Am einfachsten geht die Eingabe natürlich mit Sprache, nur dafür muss kein Modell natürlich auch gesprochene Sprache verstehen können. Was bei Schweizerdeutsch nicht immer ganz einfach ist. OpenAI kann das aber zum Beispiel schon sehr gut.
Du, Tobias, reden wir noch ein bisschen über Hardware. Du beobachtest ja den Apple-Konzern und seine Produkte schon seit langer Zeit. Was kommt denn da als nächstes von Apple raus, was wirklich Neues und nicht nur Marketing, bla bla.
Ja, man muss vielleicht auch vorausschicken, aber auch in den letzten Jahren hat es auch bei Apple eher ein bisschen Evolution statt Revolution gegeben. Spannend sind aber sicher zwei Sachen, die in Zukunft werden kommen. Apple hat ja Vision Pro schon rausgebracht. Das ist ein erster Schritt in Richtung von dieser neuen Realität, also die Cyberbrille. Es ist natürlich spannend, was das Teil so kann, aber noch ist es ja, viel zu teuer, viel zu gross, viel zu klobig für 0815-Nutzer. Meta hat jetzt im September gerade einen Prototyp gezeigt von einer Orion-Brille. Die dürfte aber kaum vor 2027 auf den Markt kommen. Aber man kann ein bisschen sagen, eben wenn Apple die Technologie bis dorthin auch so schrumpfen kann, dann wird es sicher spannend. Im Gegensatz zu Meta lässt sich Apple aber da nicht die Karte schauen.
Ich bin immer ein bisschen skeptisch, was diese Brillen angeht. Ich habe die vor vielen Jahren auch oft getestet und habe meinen Kindern schon gesagt, bald lauft ihr alle mit diesen Brillen rum.
Ja, das sagen wir seit 10 Jahren schon.
Ich habe sie immer noch nicht auf.
Ja. Das ist wirklich schon. Es scheint ein sehr hartes Problem zu sein für Silicon Valley, auch so etwas zu bauen. Mit vielen grossen Hürden, die man da nehmen muss. Und etwas anderes, was ich auch noch spannend finde, ist, das soll nächstes Jahr auf den Markt kommen, das ist ein iPad-ähnliches Smart-Display, das man als Schaltzentrale brauchen kann für sein eigenes Zuhause.
Aber es stimmt doch auch, dass Apple uns jetzt oft in der Vergangenheit neue Features an seinen Handys präsentiert hat, die andere Anbieter dann ja schon längst hatten und alle gähnen so.
Absolut. Sony zum Beispiel hat seit 10 Jahren so einen Kameraknopf in seinen Smartphones, wo Apple jetzt da mit neuen iPhone-Modellen vorgestellt hat. Sie haben einfach nur ein kleines Trackpad eigentlich obendrauf draufgepappt. Aber man muss einfach da sagen, eben Apple gehört eigentlich selten zu den Ersten auf dem Markt. Das hat man immer wieder so ein bisschen das Gefühl, weil es früher gewesen sind mit dem iPhone, aber eigentlich, ja, ein Blick in die Vergangenheit zeigt eben, die Apple Watch ist nicht die erste Smartwatch gewesen, ist aber mittlerweile zu einem wirklich wichtigen Umsatzbringer geworden für Apple. Ähnliches Stil zeigt sich beim iPad oder bei den drahtlosen Kopfhörern, bei den AirPods. Apple hat dort eigentlich nicht als erster Hersteller Produkt gehabt, aber hat sie zum Erfolg gebracht. Und vor allem der Hersteller ist auch immer wieder von vielen anderen kopiert worden.
Diese Folge wird von Schroder Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
Jetzt nochmal zurück zu neuen Geräten. Ich lese, dass es ein neues SE oder SI iPhone geben soll, das SE 4, SI 4, weiß nicht, wie man das ausspricht. Du kannst das bestimmt erklären, ist auch egal. Aber ist das jetzt der große Bringer oder wird das uns nochmal alle jetzt wow sagen lassen?
Ja, man geht davon aus, dass so ein Gerät kommt. Wir erinnern uns schnell kurz retour. Eben das ursprüngliche iPhone SE ist vor allem wegen seiner kompakten Größe bei vielen sehr beliebt gewesen.
Die sind so ein bisschen kleiner, so ein bisschen
budgetmässig. Genau, es ist 4,7 Zoll groß gewesen, damals gleich groß wie das iPhone 7. Und dann sind die anderen iPhones aber in den letzten Jahren immer grösser geworden. Und das iPhone SE ist halt klein geblieben, oder? Und 2022 ist dann mit der dritten Generation das vorerst letzte SE auf den Markt gekommen.
Und das könnte jetzt dann Ende Jahr, Weihnachten kommen? Oder das wann ist das?
Man rechnet damit, dass es wahrscheinlich nächstes Jahr kommt, also nicht vor Weihnachten. Bestätigt ist das aber natürlich.
Und dieses SE, das musste ich auch recherchieren, das wusste ich nicht, steht für Special Edition. Korrigiere mich, wenn das nicht stimmt.
So ein Apple-Manager gesagt, ja.
Ja, es ist so eine kleinere Version, ein bisschen abgespeckt, du hast es gerade schon erwähnt. Aber auch, was ich interessant finde, vielleicht für Menschen, die nicht so viel für ein Handy ausgeben wollen. Also man kann das natürlich auch gut dann in Ländern, so in klassischen Schwellenländern verkaufen, wo Leute jetzt nicht diese riesengroßen Handys haben wollen, wie vielleicht in der reichen Schweiz, wo jeder meint, er müsste noch 3 Kameras dran haben und noch ein größeres Handy haben. Ist das schon der Markt für diese SE-iPhones?
Ja, es gibt natürlich auch da bei uns sehr viele Nutzerinnen und Nutzer, die diesen kleinen Handys nachgetraut haben. So ein Produkt hat eigentlich heutzutage fast keinen Hersteller mehr. Zu früh dürften sich die Fans von diesen Geräten allerdings nicht freuen. So wie es jetzt aussieht, zieht auch Apple mit dem neuen SE einen Schlussstrich. Es soll nämlich deutlich grösser werden. Also 6,1 Zoll, gleich gross eigentlich wie ein reguläres iPhone heutzutage. Man kann aber sagen, Apple will vor allem eins mit dem Gerät, nämlich für alle möglichen Portemonnaies ein iPhone können verkaufen. Oder egal, ob jetzt nur ein paar hundert Franken oder 1650 Stutz, wie das teuerste iPhone 16 Pro Max kostet, kannst du ausgeben, alle sollen können abgeholt werden. Und das günstigste iPhone, das es aktuell bei Apple gibt, kostet 729 Stutz. Das ist das iPhone 15 vom letzten Jahr. Und das SE wird sicher günstiger werden.
Also massiv günstiger, also 300, 400 Stutz, oder reden wir da auch so über 500, 600 Stutz? Was kosten so jetzt?
Ich denke nicht unter 500.
Mhm. Und ist das dann wirklich ganz was anderes, was man bisher so von Apple kennt, oder ist das eigentlich nur eine kleine Erweiterung vom SE 3 sozusagen?
Es ist ein bisschen wie mit Kleidern eigentlich in einer grossen Familie. Sie werden immer an jüngeren Brüder oder die jüngere Schwester weitergeben. Was das heisst, das Vorgehen von Apple ist eigentlich so wie immer. Neue Funktionen stellen sie dann mit dem neuen Pro-Modell vor, eben Face ID dazumals, Action-Button und Co. Und später werden die dann an andere Geräte aber vererbt. Ein Home-Button, wie es alte SE noch hatte, wird man beim neuen Modell sicher nicht vorfinden. Dafür soll das Gerät aber dann so einen Sensorbalken bekommen. Also Apple nennt es Dynamic Island. Und das ermöglicht dann eben Funktionen wie Face ID zum Beispiel. Also die Geräte werden sich auch dort so ein bisschen angleichen, was man heute schon kennt, einfach in günstiger.
Du, Tobias, jetzt mal zum Schluss noch ein paar Fragen an dich als Handy-Experten sozusagen zum Thema Software-Updates. Jetzt habe ich ja mit großer Freude mein iOS 18 hier auf mein Handy gespielt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so richtige Knallerneuheiten habe ich nicht entdeckt und ich war ein bisschen frustriert, wie lange das gedauert hat. Und ich war auch frustriert, wie viel Speicherplatz das aufgefressen hat. Also ich als Nutzer muss sagen, diese Updates machen mir keine Freude. Muss ich das machen? Soll ich das weglassen?
Also wenn es um Knauserigkeit beim Speicherplatz geht, ist Apple ganz klar auf Platz 1, das kann man sicher so sagen. Machen würde ich das Update auf jeden Fall. Es geht vor allem nicht um neue Funktionen, sondern auch um die Sicherheit, die damit gewährleistet ist, wo mögliche Lücken geschlossen werden. Da ist eigentlich das Wichtige, wieso dass du die Updates machen solltest. Aber iOS 18 hat doch ist im Vergleich mit anderen früheren Updates sehr ein grosses Update gewesen. Also mal von Apple, von dem ganzen Apple Intelligence-Zeug abgesehen, gibt es doch eigentlich zig neue Funktionen. Gewisse sind vielleicht ein bisschen versteckt, andere vielleicht ein bisschen weniger. Zum Beispiel neu ist die Apps, die deine Passwörter managt. Oder du kannst jetzt den Homescreen individueller gestalten, also Apps frei anordnen und Icons einfärben. Also andere Nutzer werden natürlich lachen über das, weil das haben wir dort schon seit Jahren. Ich persönlich finde, es sieht absolut schrecklich aus, die eingefärbten Apps, aber das ist natürlich auch dort Geschmackssache. Und dann gibt es eben auch noch andere Funktionen, wie du kannst das iPhone mit deinen Augen steuern für Leute, wo schlecht wird. Die können sich im Auto aufs Display so kleine Punkte einblenden lassen, dass die Fliehkräfte sehen auf dem Screen.
Und das dann funktioniert?
Ich habe es ausprobiert. Ich kann es allerdings nicht bestätigen, ob es funktioniert oder nicht, weil mir wird nicht schlecht. Aber mir ist auch nicht schlecht geworden mit diesen Punkten. Von dem her ist es schon mal optimal.
Ich probiere das mal aus. Hey Tobias, danke für deine Insights. Wenn ihr Fragen oder Themenideen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch an podcast@handelszeitung.ch. Ich wiederhole es nochmal schnell, podcast@handelszeitung.ch. Wir freuen uns über eure Rückmeldung und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert. Sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Bleibt gesund, danke dir, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Au revoir.